Footballerei hautnah. Der deutsche NFL Deep Talk.
Moin moin und herzlich willkommen zu Footballerei hautnah, der Deep Talk unserer beiden Coaches hier. Erstmal schön, dass du da bist, Martin.
Hallo, grüß dich, Daniel.
Aber nicht nur Martin ist da, sondern Schuhan natürlich auch. Der quietscht noch ein bisschen mit seinem Stuhl hin und her. Wie geht's dir, Schuhan?
Alles gut. Bisschen stressig gerade im Moment, aber ansonsten alles okay.
Was macht es stressig?
Nicht wichtig.
Nicht wichtig?
Nicht wichtig.
Na gut, dann lassen wir das Thema so. Hast du auch Stress, Martin, oder ist es bei dir entspannter?
Ich würde sagen, es ist entspannter bei mir. Ich bin, ja, also ja, was soll ich sagen? Es ist jeden Tag. Ich arbeite, meine Trainings und mache mein Zeug. Also hoffe, du bist es ist jeder Tag.
Lass uns gerne loslegen in den NFL-Sonntag. Der war nämlich vorgestern wirklich extrem interessant. Fangen wir an bei den News und da haben wir zwei Verletzungen. Sowohl die Running Backs Connor als auch der Running Back Najee Harris sind ausgefallen, Schuhen. Ist das jetzt die Zeit, wo Running Backs mit Knöchelverletzungen, mit schwereren Verletzungen ausfallen? Oder wie würdest du das sagen?
Du meinst, Woche 3 ist die Zeit, wo die Running Backs dann ausfallen?
Ich habe das Gefühl, das geht immer so los. Ich habe das Gefühl, an einer bestimmten Zeit werden die dann schon ermüdet und fallen öfter aus. Also die ersten Wochen waren eher die Quarterback-Ausfälle, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, wir haben ganz schön viel verloren jetzt in den letzten Wochen. Jetzt geht es mit den Running Backs weiter.
Das stimmt, ist aber einfach in der Natur des Spiels, glaube ich. Das hat nichts mit der Woche zu tun oder ich hätte es eher zum Ende der Saison erwartet, jetzt nicht wirklich zu Beginn in Woche 3, aber das war, glaube ich, viel Pech bei. Najee Harris, höchstwahrscheinlich Achillessehne, konnte man gut sehen, wie es der typische Abstoßen vom Bein und dann passiert. Und dann hast du natürlich die Connor, der super gespielt hat, der aber sowieso ein sehr doller Kamikaze-Typ ist, der einfach Pech hat. Ja, rollt jemand drüber. Und ich glaube, das war ein gebrochener Fuß oder so. Das sind alles Teil des Spiels, das passiert und ist nicht mehr zu ändern.
Welches der beiden Teams aus deiner Sicht hat denn mehr, also verliert damit mehr? Wir haben bei den Chargers, die ja mit Jim Harbaugh sehr laufintensiv eigentlich sein müssten, haben wir aber noch Marin Hampton, den Rookie. Und bei den, ich muss gerade mal gucken, wer bei den Cardinals denn sozusagen dahinter steht, wer noch da ist. Ein Running Back neben James Conner ist es dann Trey Benson oder eben, den gibt es auch schon jahrelang, Amari DeMercado. Welches Team, glaubst du, wird mehr Schaden nehmen an den Verletzungen?
Okay, Hampton ist nicht so stark im Moment gefühlt, wie seine Vorschusslorbeeren waren, als ein früh gedrafteter, hochgedrafteter junger Spieler. Ich glaube aber, dass Cardinals mehr darunter leiden werden, weil sie einfach qualitativ auch nicht Benson und so, die Lungs sind nicht jetzt Household Names für alle, die beteiligt sind. Das wird schon sehr weh. Und Connor war schon ein sehr auffälliger Spieler im Kader bei den Cardinals, während Najee Harris, wissen wir, ist jetzt mittlerweile ein Wandersmann, war bei Pittsburgh, ist jetzt, glaube ich, nicht die Zukunft gewesen bei den Chargers, obwohl er natürlich ein toller Spieler immer noch ist. Aber ich glaube, das schadet den Cardinals mehr. Was aber alles relativ ist. Hampton muss jetzt auch mal aus so, der Knoten muss jetzt endlich bei ihm platzen. Sonst da ist dieses auf viel Lauf ausgelegte Spiel natürlich verpufft dann so ein bisschen bei den Chargers.
Martin, wie siehst du die Situation bei den Cardinals und bei den Chargers jetzt Running Back Ausfälle? Wie geht man im Team damit um? Es ist immer so ein bisschen Next Man Up Mentalität, aber solche Spieler kann man ja nicht wirklich ersetzen. Oder? Also da geht schon was verloren.
Ja, es ist halt, ich denke, bei beiden ist es schon, hat es einen Grund, damit sie Starter sind und dass sie Starter sind. Und es sind ja beide wirklich Top-Running-Backs. Manchmal gibt es die Chance, dass der zweite Mann, also der Next Man Up, dann wirklich auch upsteppt. Das ist ja das, was du versuchst in deiner Kultur, in deiner Teamkultur zu vermitteln, dass du sagst, hey, wenn du dran bist, dann ne, du trainierst dafür, dass du dann da bist. Manchmal funktioniert es. NFL ist natürlich eine Riesennummer und es ist die Frage, hat sich da einer so mal ein bisschen darauf ausgeruht und hat gesagt, naja, der macht es schon. Oder ist da einer hungrig und sagt, ich hänge mich da hinten dran und ich will den überholen. Und wenn du da einen hast, der das will, dann ist das sicherlich von Vorteil. Jetzt muss man sehen, was aus den beiden wird. Ne? Manch einer ist da schon explodiert dann, wenn er die Verantwortung übernimmt.
Das definitiv. Lass uns gerne mal weitergehen. Mich hat ein bisschen überrascht, vielleicht als Overall-Thematik, dass wir sehr viel Comeback-Wins gehabt haben, wo eigentlich Teams schon klar gewonnen haben. Es geht los bei den Green Bay Packers, die geführt haben und gegen die Browns verloren haben. Es geht weiter bei den Rams, die klar und deutlich gegen die Eagles geführt haben. Also das Win-Expectancy von 94,4% bei 2,30 im dritten Viertel. Und dann aber auch die Patriots, die am Ende gegen die Steelers verloren haben. Die Broncos, die gegen die Chargers verloren haben. Was ist das da los? Also, dass man sozusagen am Ende so viele Comeback-Niederlagen dann am Ende ja hat oder für die erfolgreichen Teams dann positiv gelaufen. Martin, kannst du mal sagen, worauf kommt das an, dass das plötzlich so oft an einem Spieltag passiert? Bei Red Zone geht es ja immer die Witching Hour. Ich habe das Gefühl, die funktioniert.
Ja, genau. Ich denke auch, dass das ein großer Grund ist. Und dass die Strategien der Teams sich dahingehend und der Coaches dahingehend auch ganz stark verändern. Du hast ja im modernen Football ein sehr schnelles Spiel. Also das ist nicht so, dass du, so wie das früher war, wo du gesagt hast, okay, ich baue auf First Down für First Down, ich arbeite mich hoch, ich versuche die Defense irgendwo mal auf dem falschen Fuß zu erwischen, sondern wenn du das Offense-Play anschaust, und genauso wie das Defense-Play, ist ja beides sehr schnell geworden. Und die Offense-Strategien sind ja oft, dass du versuchst, relativ schnell weiten Raum zu gewinnen, also viel Raum zu gewinnen. Und dafür nimmst du in Kauf, dass du auch mal einen Sack hast, dass du hinter der Line of Scrimmage getackelt wirst. Dafür ist aber dann im nächsten Versuch das wieder richtig hoch. Und das sieht man ja, hat man ja auch bei ein paar von den Plays gesehen, die dann plötzlich im vierten und zwei wird er gescored, ne? Im dritten und lang wird plötzlich Big Gain gemacht. Und damit, glaube ich, damit beeinflusst du natürlich immer die Mentalität des Spiels und auch immer den Charakter einer Mannschaft. Also du bist jetzt hoch oder kippt dein Momentum nach unten, kippt es nach oben. Und ich glaube, das Spiel des Momentum, was sind die Mehrzahl von Momentum? Momente?
Momenti?
Momenti? Ich habe keine Ahnung. Schuhan, du bist dran. also die Vielzahl und ich glaube einfach...
Es ist übrigens im Deutschen Momenta.
Momenta, okay. Also ich glaube, dass das zwischenzeitlich eine ganz große Rolle spielt. Und das kippt halt. Und du siehst ja, wie die Teams dann plötzlich wieder aufspielen. Also wenn wir jetzt bei dem Spiel der Rams, der Eagles bleiben, dann ist es schon irre. Und die Quarterbacks sind super ausgebildet, die bleiben ruhig, die werden nicht nervös, die dirigieren da weiterhin, die Trainer werden nicht nervös. Macht es natürlich schwierig, wenn du bei einem Spiel mit über 20 Punkten Vorsprung im dritten Quarter immer noch Angst haben musst zu verlieren. Das ist natürlich auch, macht was mit der Verteidigung, ne? Du kannst nicht nachlassen. Aber ich glaube, das sind so die Gründe, warum das zwischenzeitlich öfters passiert.
Schuhan, an dich habe ich direkt eine andere Frage. Und zwar, wenn wir es sozusagen so ein Stückchen weiter drehen und uns angucken, was da noch so schief gegangen ist, dann müssen wir auf die Kicker gucken. Und für mich ist ein bisschen die Frage der Woche ist, was ist mit den Kickern los? Gestern, also im Prinzip sind die Kicker ja über die letzten Jahre immer besser geworden, haben wir darüber geredet, immer weitere Distanzen, immer krasser. Und jetzt haben gestern einfach unfassbar viele Kicker, also von Harrison Butker bei den Chiefs, der glaube ich 3 daneben geballert hat, dann der neue Kicker bei den Falcons, die sind am Ende mit 0 Punkten rausgegangen. Ich glaube, er hat auch mindestens 2, wenn nicht noch mehr verhauen. Mein Gefühl ist, dass da gerade auch ganz kurze, auch so Extra Points, wo man sagt, die müsste man eigentlich im FF machen, ganz viel verloren geht. Was ist mit den Kickern los?
Wenn ich das wüsste, dann wäre ich ein reicher Mann. Und dann könnte ich in der NFL durch die Weisheiten verkaufen. Aber das ist schwierig zu sagen. Ich fand auch, dass sehr, sehr viele Kicks geblockt wurden. Das war jetzt nicht unbedingt dann der Fehler der Kicker.
Also zum Beispiel bei den Eagles dann am Ende der Entscheidende. Eigentlich hätten die Rams gewonnen und dann wurde geblockt. Und der war da wirklich frei durch. Also fast überhaupt nicht geblockt, oder?
Das ist, was ich meine. Da war die Protection stand auch nicht. Du hast gesehen, dass die teilweise die Guards bis in den Schoß von dem Kicker geschoben haben oder dem Holder. Das war also bedenklich teilweise vom Protection her, vom Scheme. Das war gar nicht so sehr vom Kicker. Aber ich gebe dir recht, du siehst auch zum Beispiel ansatzweise bei einigen auch, dass die viel zu flach kicken, wo dann sehr, sehr oft auch der Ball wird ja von innen meistens geblockt von irgendwelchen Defensive Line-Männern, die die Arme heben, meistens den Inside-Arm willst du heben, gar nicht so von der Edge. Also das sind so Sachen, die da dazukommen, die auch eine Rolle spielen. Ich bin mir natürlich überhaupt nicht sicher, warum das jetzt so war. Das sind eben, du hast eben auch tierisch viele Interceptions gehabt dieses Wochenende. Nach meinem Empfinden. Das ist einfach mein Empfinden gewesen. Von daher denke ich, ist das immer relativ. Das wird sich wieder auspendeln im Laufe der Saison und wieder ganz tolle Wochen geben, wo die Kicker alles treffen. Aber es ist natürlich bedenklich, dass du das, und hoffentlich ist das nicht so ein roter Faden, aber die werden ja nicht alle irgendwie dieselben Schokokuchen gegessen haben. Keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen, weil kicken können die alle. Warum? Wie gesagt, ich denke, da waren auch teilweise, gerade die Key-Situationen waren gar nicht die Kicker, das waren dann die wurden geblockt oder so. Das ist ein Faktor.
Aber Martin, vielleicht kannst du so mal erklären, wie so ein Special Teams, dass die sozusagen in der Situation des Kicks entscheidend, was prallt da aufeinander? Worauf kommt es da an, dass ein Kick geblockt werden kann?
Ja, wie der Schuhan schon sagte, ganz wichtig ist natürlich das Scheme, dass du vorne schemes und zumachst und das ist einfach, also so ein Game ist ja ganz viel Mathematik, ne? Die kürzeste Distanz zwischen dem Kicker und dem Ersten, der den Ball erreichen kann, ist immer die vorderste, also direkt über den Center, über die Guards. Da musst du zumachen, da darfst du eben nicht zulassen, dass einer hochspringt, die Hand hochhebt. Und natürlich ist es so, dadurch, dass die Kicker alle so weit kicken, kicken die auch nicht mehr im ersten Moment hoch. Also die Steigung des Balles, hat man ja früher gesagt, ist ganz wichtig, damit eben keiner drankommt. Aber wenn du eben da mal, also die optimale Steighöhe ist ja eigentlich 60 Grad und wir wollen aber da mehr, weil das gefährlich ist. Und wenn du aber weniger hast, dann kann da auch mal einer drankommen. Und das hat man am Wochenende gesehen. Also gerade der Eagles vom Davis, dieser Block, der war phenomenal, dass der da, oder war es Davis ja, ne? Ist zumindest hochgestiegen, der hat dann genommen und ist weitergelaufen. Und sicherlich über die Entfernung, die Kicker wollen sich jetzt alle, und jeder will noch weiter kicken, jeder will ein besseres Field Goal hinkriegen und dabei vergessen sie vielleicht ein bisschen, dass natürlich diese anfängliche Höhe dazu gehört. Und in dem Tun und dem Bestreben, sich immer mehr zu verbessern in Weite, vergisst man vielleicht aber auch die Technik der Höhe und dadurch ist es möglich, dass dann da einfach mehr geblockt werden. Früher haben wir immer die Edge gesagt. Also die Operation Time ist ja 1,5 Sekunden, glaube ich, in der NFL, bis der Kick weg ist. Also vom Longsnapper bis zum Kicker müssten es 1,5 Sekunden sein. Das hat man immer ausgerechnet, dass man von der Edge eigentlich die Distanz in dieser Zeit nicht schaffen kann, um den zu blocken. Das hat man erreicht. Das ist, also von der Seite wird kaum mehr einer geblockt. Also siehst du kaum mehr einen. Und jetzt steht man da so gedrängt. Wenn das mal aus der Endzone-Kamera siehst, stehen die ja dann zu dritt über dem Guard. Also sie probieren zu dritt den Guard zu heben und einer dann hochzukommen. Also das ist eine tolle Technik und hat sich verändert. Ich glaube, das ist sicherlich mit ein großer Grund, warum das passiert ist.
Ja, wenn du mal schaust, im Tampa-Spiel war das, glaube ich, wo der Jets, der Nummer 9, die End, wo der über den Guard rüberspringt, über den Center Guard und den Ball blockt, aufhebt und auch noch Return zum Touchdown. Also
ist diese
Nummer 9 von den Jets. Das war zum Beispiel auch so eine Aktion, das kommt eben nicht über die Edge. Da ist eben im System ein Breakdown, weil das darf niemals passieren, dass jemand sich da ins A-Gap stellt und dann auch noch rüberspringt. Aber du siehst mal, was für Athleten das sind. Da musst du doch erstmal rüberkommen, weil berühren darf er da niemanden. Der darf sich abstoßen. Denn laut Regelwerk wäre das nämlich illegal und er ist aber clean rüber und hat dann natürlich auch, also ein Wahnsinns-Play. Ja. Unglaublich. Der ist eine One-Man-Wrecking-Crew, ja.
Ich habe das letztes Jahr eigentlich das erste Mal gesehen. Da hat mir der Andy Meyer so ein Ding vorgelegt aus der Defense. Plötzlich packt er da drei Mann auf den Guard und dann, ja, du musst doch näher und noch näher. Und ich denke, was macht er denn da? Tschupp, und schon waren sie in der Mitte durch. Ne? Und dann fängst du an, dich mit den Schemes zu beschäftigen und merkst, ja, okay, die Verteidigungen schemen einfach sehr, sehr gut, was das anbelangt. Und da kommen die durch. Und wie der Schuhan sagt, das sind natürlich Wahnsinnsathleten. Die sind schon mal 2 Meter groß und tatsächlich laufen die eine 4-6 oder so, ne?
Ja, krass. Also schon sehr spannend, wie viel Technik dann dahinter steht und was das einfach auch an körperlichen Freaks dann sein müssen, damit man was blocken kann. Also es ist ja am Ende zu dritt auf einen Guard zu gehen, ist die eine Geschichte, aber gleichzeitig eben dann nochmal spezielle Menschen wie der Davis, der da ja stand. Also der war ja also in der Luft stehend und beide Hände hoch und dann da wirklich gut rangekommen. Lass uns vielleicht direkt weitermachen mit dem Spiel. Das ist, glaube ich, das Spiel der Woche. Rams gegen Eagles. Wenn wir so ein Ergebnis rausnehmen aus dem Spiel, was nehmt ihr mit? Sind die Eagles jetzt wieder Super Bowl-Favorit? Oder wie haben euch dagegen die Rams gefallen? Also die haben 26-7 geführt, kurz nach der Halbzeit. Man hatte das Gefühl, eigentlich dominieren die die. Und die Eagles sehen seit 3 Spielen nicht richtig gut offensiv aus. Die haben kein richtiges Passspiel, was funktioniert aus meiner Sicht. Die beiden Top-Receiver sehen nicht so richtig gut aus. Wo stehen die beiden Teams für euch?
Ja, bedenklich ist bei den Eagles, und das war eine Sache, die mir so ein bisschen komisch rüberkam, weil es ja eigentlich das Prunkstück ist der Eagles, waren die 4 Sacks, die Jalen Hurts einstecken musste. Das war eine Sache, die mich schon so ein bisschen verwirrt hat. Ansonsten hat er ja 21 von 32 für 226 und 3 Touchdowns angebracht. Also er war sehr wohl produktiv und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Aber ich fand schon, dass die Rams eigentlich das bessere Team waren. Das ist mein Gefühl gewesen. Hatten mehr Anteile im Spiel. Nakua hat super wieder über 100 Yards Catching gehabt, auch die Crucial Downs wieder gehabt. Ja, also ich meine, Williams 94 Yards, fast 100 Yards erlaufen. Stafford 19 von 33, 196, 2 Touchdowns, eine Interception hat er sich geleistet. Aber am Ende des Tages war, nach meiner Meinung, waren die Rams eigentlich müssen sie das Spiel gewinnen. Da waren dann natürlich freaky Sachen, die da passiert sind. Aber ich finde schon, dass das auch ein bisschen für die Eagles spricht, dass sie so ein Spiel noch aus dem Feuer reißen und sozusagen noch ihren Willen aufdrücken, den Rams. Und das spricht immer für ein klasse Team, weil da sehr viel gegen sie gesprochen hat in dem Spiel. Und nochmal, ich fand anteilig die Rams besser. Ich fand, dass die grundsätzlich als Ganzes besser harmoniert haben. Und bei den Eagles, die sind noch weit weg von dem Level, den sie brauchen, um Super Bowl Champion zu werden. Meine Meinung, da ist viel Arbeit noch zu tun. Aber sie haben natürlich die Puzzleteile dafür in-house. Das geht natürlich schon.
Martin, in der ersten Halbzeit hatten die Eagles 33 Yards, davon minus 1 Yard Passing. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen mit A.J. Brown, mit Devonta Smith und all dem, was da rumläuft. In der zweiten Halbzeit hat dann A.J. Brown wirklich losgelegt und hat am Ende 109 Yards gemacht, einen Touchdown, insgesamt 6 Receptions gehabt. Was passiert da, dass ein Team in der ersten Halbzeit so schlecht aussieht im Passing Game und in der zweiten Halbzeit dann wirklich ganz anders wahrnimmt oder umsetzt? Ist das ein Coaching? Ist das eine Halbzeitansprache? Stellen die da komplett was um? Wie glaubst du, was da passiert ist?
Also komplett nicht. Ich glaube, dass sie einen anderen Gameplan hatten. Dass die einfach anders blocken wollten. Und die Rams, das ist ja das Spiel. Das ist ja das, was man sagt. Das ist das Schach mit diesen lebenden Figuren. Ich denke, die Eagles haben sich auf einen Gameplan eingestellt, den die Rams dann praktisch nicht gezeigt haben, sondern die haben durch ihre dominante Defense in der ersten Halbzeit, also diese quirlige Defense, es geschafft, die Eagles Offense Line so ein bisschen durcheinander zu kriegen. Die waren da einfach falsch eingestellt und ich bin mir sicher, in der Halbzeit haben die es einfach umgestellt. Da haben die gesagt, hey, Jungs, lass das mal, ne? Jetzt gehen wir mal zurück. Bread and Butter, ich weiß nicht, welches Blockschema die dann haben, haben gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach ganz normal und lassen es wieder laufen. Und Jalen Hurts hat dann in der zweiten Halbzeit ja auch sauber bedient. Er hat es wieder super verteilt. A.J. Brown hat einen Touchdown gehabt. Der Tight End hatte einen schönen Touchdown. Der Gödert war ein schönes Ding, das er da gefangen hat. Ich hatte mich so ein bisschen den Eindruck, haben die vielleicht einen Vorteil bei den Schiedsrichtern, weil den Touchdown vom Brown, das war doch eigentlich eine Offense Pass Interference. Der hat sich so mit der linken Hand, fand ich, von dem Defense Back so ein bisschen abgestützt und
Machen Sie also, immer.
Machen sie immer, ja.
Machen dann sie gilt's. Immer.
Sagt der Defensivcoach.
Also ich fand es ein bisschen grenzwertig, also war knapp davor. Aber grundsätzlich immer.
Wenn du das grenzwertig findest, Martin, dann bei Schuren war das eine klare Offensive Pass Interference, oder?
Absolut.
Absolut. Der wirft jetzt noch die Flagge. Siehst du, der zieht eine gelbe Flagge raus, der wirft sie jetzt noch. Also ich gebe zu, es war grenzwertig, auch für mich. Ich dachte, oh, das ist jetzt aber schon. Der war schon wirklich, also der hat ihn wirklich weitergeschubst. Ne? Der hat natürlich die Bewegung in die Richtung ausgenutzt, hat ihm da einen Schubser gegeben und hat sich dann zurückgedrückt damit. Aber gut, die haben nicht geworfen. Das hatte ich so ein bisschen mal, dachte ich, das ist jetzt aber nicht ganz sauber. Aber overall muss man sagen, dass sich die Eagles da einfach super wieder rangekämpft haben und der Jalen Hurts dann vor allem in der zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht hat. Also der hat dann das ganz ruhig und sauber durchgezogen. Keine großen Fehler mehr. Die Offensive Line hat dann nichts mehr zugelassen. Die hat ihn wieder abgeschirmt. Und dann muss ich sagen, ja, also meiner Meinung nach zu Recht gewonnen. Super Offense-Leistung. Defense hat in der zweiten Halbzeit auch besser gearbeitet. Und dann ja, kann man so ein Spiel auch gewinnen. Oder muss man so ein Spiel gewinnen, wenn man in den Super Bowl will. dann musst du es einfach zeigen.
Ich finde eine Personalie, die ich sehr interessant finde, ist Saquon Barkley. Der hat letztes Jahr über 16 Spiele 5,8 Yards Average pro Run gehabt, hatte nämlich über 2000 Yards. Jetzt hat er in 3 Spielen nur 194 Yards, hat 3,3 Average. Das ist immer noch ein hohes Volumen, aber nicht ansatzweise so effektiv, hat 2 Touchdowns bisher erlaufen. Schuhan, haben die gegnerischen Defensiven so ein bisschen Saquon Barkley entziffert, ausgeschaut oder was ist da los?
Entzaubert, meinst du?
Möglicherweise auch das.
Ja, ich glaube, das ist ja immer ein Zusammenspiel. Vielleicht hat die Offensive Line, die ja dominant war letztes Jahr von den Eagles und auch heute auf dem Papier noch immer als eine der besten der NFL gilt, aber nach so einem Spiel wie dieses Wochenende muss man sich überlegen, sind sie noch die Besten der Liga? Ja, das ist eben, da glaube ich mal, auch das geht Hand in Hand, weil Saquon Barkley wird nicht verlernt haben, Running Back zu sein. Der ist ein Ausnahmespieler, ist für mich ein Superstar und auch jemand, der noch ein bisschen Benzin im Tank hat. Da ist viel zu machen. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Offensive Line vielleicht ein bisschen struggelt im Moment, dass da ein paar Dinge Defense rein gelernt haben, sie zu handeln. Vielleicht mit Speed, Bewegung. Da müsste man wirklich eine Analyse machen, was wird jetzt anders gemacht gegen sie. Aber ich sage immer wieder, die Defense rein in der NFL adaptieren. Die lassen dich nicht jahrelang dominieren auf einer Position. Wenn deine Offensive Line die beste ist für ein paar Saison, dann ändert sich das in der dritten Saison definitiv, weil die einfach adaptieren, weil sie müssen Survival of the Fittest. Das ist typisch NFL. Und wenn du das nicht hinkriegst, wirst du gefeuert. Also ist da sehr viel Brainwork hinter. Und ich glaube, dass das eher eine Sache ist, dass Schematics eingeholt wurden von den Gegnern, dass die Leute mittlerweile wissen, wie man einen Barkley stoppt oder wenigstens ein bisschen ausbremst.
Also diese Eindimensionalität, die dann ja erst entsteht, sobald dieses Running Game nicht mehr funktioniert, ist das die große Gefahr für die Eagles, Martin? Wenn wir es schaffen, das Running Game rauszunehmen, dass man sich dann so ein bisschen fokussieren kann auf das, was im Pass funktioniert? Oder würdest du sagen...
Ich denke, dann wird der Hurts laufen, dann wird der Quarterback selber laufen und dann hast du ein neues Problem kreiert und dann musst du das wieder in den Griff kriegen, dann läuft der Barkley wieder. Also das sehe ich für die Eagles überhaupt kein Problem. Ja, den Barkley, den, also bestimmt, so wie der Schuhan das auch sagt, klar, die Defenses adaptieren. Ich finde, das sieht man generell jetzt auch, habe ich so den Eindruck, dass man wieder beginnt, schwerere Defense-Line-Spieler zu nehmen. Die waren eine Zeit lang mal brutal schnell. Jetzt habe ich diese Woche ein paar Spiele wieder gesehen mit der klassischen 4-3, also mit Foreman Rush, ganz normal, Downline-Man. Also das adaptiert die Defense einfach. Wenn die Offense was macht, kommt die Defense hinterher, dann hat die Defense es wieder, dann macht die Offense wieder was. Und das macht dieses Spiel ja so wahnsinnig interessant.
Ja, und du hast eben auch, man muss dazu sagen, eine solche erste Hälfte gehabt, ja, der Eagles im Angriff. Das hat sich ja gebessert in der zweiten Hälfte. Und dadurch haben sie ja auch so ein bisschen ihre Stats aufgemöbelt. Weil zwei so eine Halbzeiten, dann hätten sie das Spiel haushoch verloren.
Genau.
Von daher muss man sehen, dass man eben das Passspiel früher etabliert. Das kann nicht sein, dass man da, was hast du gesagt, minus ein Jahr Passing. Das ist ja eine Katastrophe, wenn du einen Brown, einen Smith, einen Goddard, selbst Barkley als Receiver ist eine Waffe. Das muss alles eingesetzt werden. Und haben sie ja dann auch hinbekommen. Und am Ende hatten sie 226 Yards Passing. Der hat in einer Hälfte gemacht, der Hurts, hat er gesammelt an Stats, was manche in einem Spiel machen. Also das muss man ihn schon lassen. Du siehst, was da am Potenzial ist, aber dieses Up and Down kann sie in den Hintern beißen.
Jetzt, du hast gerade die O-Line schon angesprochen, der Eagles. Lane Johnson ist mit einer Neck-Injury rausgegangen, der Right Tackle, vielleicht der beste Right Tackle im Spiel aktuell. Was bedeutet das, Martin, wenn dir so jemand fehlt? Kann das die Eagles zurückwerfen?
Na klar, das ist Vertrauen. Also das ist ja ein Wahnsinnszusammenspiel zwischen Quarterback und Offense Line. Also dieses blinde Vertrauen, worüber man immer spricht, das gibt's ja tatsächlich. Das ist jetzt keine mehr, sondern wenn der Quarterback genau weiß, wer da steht und auf wen mich verlassen kann, dann ist es so. Und wenn das nur ein Eyeblink auf den rechten Tackle ist, weil es nicht mehr der ist, den er gewohnt ist, dann fehlt ihm dieser Eyeblink schon beim Read. Und macht den Pass langsamer, also die Entscheidung langsamer. Und das hat natürlich riesige Auswirkungen. Wenn der jetzt 2-3 Spiele gut macht, also dann wird er auch da keinen Eyeblink mehr verwenden und dann läuft es wieder. Aber er braucht dieses Vertrauen, er braucht diese Sicherheit, dass das läuft auf der rechten Seite, dass es genauso läuft wie auf der linken Seite, dass in der Mitte das alles funktioniert. Und dann ist es wieder genauso und beim Running Back ähnlich. Ne? Wenn der Running Back weiß, jetzt laufen wir da Zone Right und der rechte Tackle hat dreimal den Block verpasst, dann läufst du da anders rein. Verhalten, muss ich schneller cutten, wie lange dauert es, bis das Play sich entwickelt hat. Aber wenn der weiß, das ist der Mann, der greift die Schulter an, das weiß ich und dann laufe ich da hinterher, sehe die Hüfte pum und weg bin ich. Alles einfacher. Das ist eben das Zusammenspiel einer Offense. Und mit jedem Spieler, der ersetzt werden muss, weil er eine Verletzung hat, wird das schwieriger. Auf dem Niveau vor allem. Ne?
Jetzt habe ich noch eine Frage an euch beide zum Spiel. Habt ihr ein Gefühl dafür, wie schnell Davis denn gelaufen ist nach seinem geblockten Field Goal, um den Touchdown zu machen?
Also meinst du in Kilometer, also Stundenkilometer? Nee,
genau, kmh, wir können Miles per Hour, was euch lieber ist.
32.
Er ist 330 Pounds schwer und ist der schnellste über 330 Pounds seit 2017.
Also ich würde sagen, 12. So um die 30.
Oh. Ist ziemlich genau 30, also 18,59 Miles per Hour, das müssten 29,6 meines Erachtens nach kmh sein. Kurz nochmal, 29,92, also ziemlich genau 30 kmh gelaufen, was ich absurd finde. Also,
der war im Draft schon so gut, ne? Aber keinen Kniehub, Hüfte zu steif. Wenn er da noch Gas geben würde, würde er nochmal was rausholen.
Sehr schön. Vielleicht gucken wir, bevor wir gleich mit den anderen Spielen weitermachen, mal auf die aktuellen 3-0-Teams. Also wir haben jetzt ja schon ein paar mehr. Ich würde vorher aber so einmal durchgehen durch die ganzen Spiele und danach gucken wir mal auf die. Gibt es für euch noch überraschende Ergebnisse, auf die wir auf jeden Fall eingehen sollten?
Packers-Browns?
Fangen wir an bei Packers gegen Browns. Also ganz überraschend, Low Scoring. Also auch das war natürlich bei den Green Bay Packers nicht erwartet. Die haben in Cleveland gespielt, haben 13-10 verloren. Jordan Love mit 183 Yards. Der Rookie-Running Back Quinton Judkins ist der Rushing-Leader gewesen. Und auch Matthew Golden bei den Packers mit mickrigen 52 Yards als Receiving-Leader. Was ist da los gewesen? Wieso haben die Packers dieses Spiel verloren?
Defense. Das ist alles, was ich dazu sage. Cleveland's Defense ist genial. Die sind super. Die sind ja böse. Die geben Gas. Also der Garant, dass dieses Spiel überhaupt noch, also Joe Flacco, der 45-jährige Quarterback, wird es nicht gewesen sein, obwohl der ganz gut gespielt hat für sein Alter, muss man ehrlicherweise sagen. Der Angriff war nicht der Garant, nicht bei einem 13-10-Spiel. Ich fand einfach die Defense sehr, sehr gut und Green Bay war eben dann doch vielleicht nicht so gut, wie alle gesagt haben. Also besonders im Angriff fand ich ja die jetzt nicht besonders, wirkten so ein bisschen pomadig in ihrem Ansatz, warum auch immer man so ist. Sie haben eben auch wirklich Lob von allen Seiten bekommen nach dem letzten Spiel. Und wenn du jetzt, ich habe mal geschaut, 81 Yards Rushing als combined zusammenkriegst, dann siehst du schon, dass du ein Problem hast. Wovon dann eben Jacobs 30
Yards. Aber die andere Seite hat ja nur 96 gemacht. Also die 15 Yards machen ja nicht den Unterschied, aber.
Ja, aber das ist nicht, die andere Seite ist nicht Green Bay's Offense. Ja, das ist eben Cleveland's Offense. Das ist eben, da erwartet man nichts anderes. Aber bei Green Bay erwartest du was anderes. Und das ist, das finde ich ganz interessant. Auch Receiving. Golden war der mit 52 Yards am meisten received hat, unter 200 Yards. Receiving, das ist eben eine Handschrift von einer guten Defense, die eben das Spiel lange, lange offen gehalten hat und dann am Ende passiert es eben. Wenn du jemanden mit dir abhängen lässt bis ins vierte Quarter und nicht wirklich den Sack zumachst, passiert sowas. Dann verlierst du Spiele. Ist mir passiert, ist jedem schon mal passiert. Du hast das, du weißt, du kommst ins vierte Quarter und du solltest eigentlich schon mit 2, 3 Touchdowns weggezogen sein. Du siehst 7 Punkte Unterschied, 3 Punkte Unterschied, unentschieden. Und du weißt, du hast Trouble, du wirst ein Problem haben. Ist mir schon sehr oft passiert.
Martin, was hast du in dem Spiel gelernt?
Ja, also das Spiel war ausschlaggebend dafür, dass ich eben die Defense genauer mir angesehen habe. Und da war es genau so, die Packers waren recht einfallslos in der Offense. Und man muss sich immer vorstellen, du hast dann eine 50 Protection, also mindestens 5 Leute, die protecten. Teilweise war der Running Back noch mit dabei. Und die machen Sex mit dem ganz normalen Foreman-Rush, also Fünfer-Technik, Dreier-Einser-Technik und die kommen vor und die handeln die nicht. Ne? Also die konnten sie einfach nicht handeln. Die waren da, die hatten wirklich Druck auf den Love vollbracht.
Musst du es einmal erklären, was ist Fünfer-, Dreier- und Einser-Technik?
Also wir bezeichnen im Football die Schultern der Offense-Line-Spieler, wo jemand steht. Und es ist ganz lange, für mich war das auch immer ganz lange verwirrend, diesen Stand, also da, wo jemand steht, das nennt man eine Technik. Also es ist nichts, was man ausführt, da wird nichts bewegt, sondern alleine das Stehen dort ist eine Technik. Und fünf ist eben außerhalb, des die Außenschulter des Tackles. Und dann geht es und wird es so nach innen gezählt. Die eins also
im Prinzip ist die Fünfer ist der C-Gap, wenn man sozusagen das übersetzt in die Lücke, oder?
Ja. Das,
die Dreiertechnik ist
das. Aber eben nicht das Gap, sondern die Schulter. Das, ja. Ich glaube, also jetzt, wenn wir ins Detail gehen, dann kann der Schuhan da in der Defense noch besser das erklären.
Aber er hat genickt eben gerade, als wir das.
Ja, sie gehen nicht in das Gap, sondern auf die Schulter, weil dort eben irgendwas attackiert wird. Also du attackierst ja dann irgendeinen Teil. Und gerade die Browns hatten einfach einen Four-Man-Rush und es hat genügt, um die Offense-Line der Packers in Schwierigkeiten zu kriegen. Die hatten nicht noch einen extra Blitzer geschickt oder so, sondern die kamen da mit vier Mann und dann hatten die Trouble. Haben auch einen Sack damit geschafft und das fand ich gut. Und ja, und dann haben die Browns in der Offense solide gespielt, solide. Dann haben sie einen Naked Boot mal ausgepackt mit dem Flecko. Ich dachte, der kommt gar nicht mehr an um die Ecke. Aber er ist rumgekommen und hat einen guten Gain dafür gemacht. Ne? Also das ist schon ein Pass noch schön angebracht. Also muss man sagen, das ist echt, war einfach gut. Und gefallen hat mir im vierten Quarter vor allem der, Moment, ich habe mir es aufgeschrieben, Judkins, der Running Back, Nummer 10.
Rookie Running Back, genau.
Er hat geile Läufe gehabt. Also der hat richtig Gas gegeben, der hatte da auch richtig Spaß in dem Spiel, das muss man sagen. Und hat ein paar auch durch die Mitte gemacht, die super geblockt waren. Und da war die Packers Defense nicht auf dem Damm. Ne? Also die waren da einfach nicht wirklich da, finde ich. Ne? Und meiner Meinung nach haben die Browns zu Recht gewonnen. Haben sie echt gut gemacht. Ne?
Und sie haben ja auch, die Browns haben ja 5 Sacks generiert.
Ja.
Du hast ja, und was beeindruckend ist, man würde jetzt sofort sagen, Myles Garrett. Das war der Garant, aber das ist es gar nicht. Du hast also eine Verteilung der Sacks auf Garrett, auf Collins, auf Graham, auf Huntington und auf Schwesinger. Du hast also so viele verschiedene Leute, die da den Sack und den Sack zugemacht haben, dass das natürlich schwer ist. Das heißt, die kamen von allen Ecken und Enden auf Love und haben ihn unter Druck gesetzt. Und da war dann sicherlich der große Unterschied ist genau in diesen Trenches gewesen. Aber Cleveland ist ja bekannt dafür, dass die eine gute Defense haben. Wenn die nur irgendwann mal eine Offense zusammenkriegen, dann kann die Angst und Bange werden. Ihnen rennt eben die Zeit weg und die Leute, wenn sie nicht einen Haufen Geld zahlen, wie bei Garrett. Aber du siehst, dass sie schon sehr homogen sind und ich finde die Defense sehr, sehr, sehr stark von Cleveland und nicht nur seit heute. Und dieses Spiel war eben für mich auch ein verdienter Sieg, gebe ich dir ganz doll recht, Martin. Einfach, weil sie einfach auch gefightet haben und sich das Ding wirklich erarbeitet haben. Und da bin ich immer so ein Gerechtigkeitstyp und ich finde das super, dass sie jetzt ihren Sieg haben und das auch noch mit einem Ausrufezeichen gegen eines der sehr geliebten und hochgelobten Teams der ersten 2 Wochen.
Schuhan, hast du noch ein Spiel, das dir besonders am Herzen gelegen hat, beziehungsweise das dir aufgefallen ist?
Ich war natürlich in der Schlacht der Backups, war ich natürlich wahnsinnig überrascht von der Vorstellung, die die Minnesota Vikings gegen die Cincinnati Bengals ablieferten. Wir hatten ja die Diskussion in der letzten Woche und da gibt es ja die Frage, ob eben der Browning oder wie heißt der von den Bengals?
Ganz genau.
Browning, hast du ja gesagt, dass der so ein guter Spieler ist, was er ja sicherlich auch ist. Der hat ja auch ein paar Siege in der NFL schon gehabt. Aber ich habe wirklich noch bei meinem Voting oder bei meiner Prediction für diese Woche, habe ich doch wirklich noch Last Seconds den Vikings den Sieg, ich habe zuerst gesagt, die Vikings gewinnen, um treu zu bleiben meiner Linie, weil ich habe dir erzählt, dass ich nicht an Browning glaube. Dann habe ich gehört, dass Carson Wentz der Starting Quarterback ist bei den Vikings und habe noch last second das verändert, den Score. Und hätte ich mal nicht machen sollen, weil ich bin eines Lügen gestraft worden. Das war, wenn du das Spiel ein bisschen, ich habe mir die Highlights angeschaut, die langen Highlights, das war schon frustrierend. Das war, die haben die fertig gemacht. Also das war nicht mal mehr witzig. Also die Bengals haben echt ein Problem. Na, wenn du ein Bengals-Fan bist, würde ich sagen, pass ganz doll auf. Jetzt im Moment wie ich prophezeit habe, kann das sein jetzt. Das war's. Die, die werden, also wir hatten ja über Playoffs oder nicht gesprochen letzte Woche. Und da habe ich gesagt, die werden nicht mal die Playoffs schaffen und wir haben eine Wette laufen. Aber am Ende des Tages werden die in der Verfassung nicht mal in die Nähe kommen. Weil die Vikings bei aller Liebe haben eine gute Defense, muss man dazu sagen. Aber die haben aber im Angriff auch gut gespielt und haben das also ziemlich gut aussehen lassen. Die haben ja Passing 202 Yards, Rushing 170 Yards, Mason 116 Yards. Rushing, das ist natürlich auch ein guter Garant dafür, dass sie gut waren. Und Wentz wirkte so, das ist ja sein Lieblingsteam. Die Vikings waren ja sein Childhood-Fan-Team. Das war ja sein Lieblingsteam. Jetzt ist er endlich da. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Motivationsfaktor.
Gefühlt bei den Chiefs aber als Backup auch erzählt schon.
Dieser Schlingel. Aber du hast eben wirklich, Produktivität war da, über 200 Yards Passing. Das war eben schon okay für die Situation, die ja auch düster aussah für die Vikings. War das natürlich dann sozusagen Not gegen Elend, hat man gedacht. Aber eins von den Teams hat das nicht mitbekommen und hat einfach abgeliefert. Und das waren die Vikings.
Ich finde es überraschend, dass also Jake Browning hat ja immer noch Jamar Chase, T. Higgins, Mike Gesicki und Co. da stehen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Also am Ende 50 Yards von Jamar Chase bei 5 Receptions, T. Higgins sogar nur einen Ball gefangen für 15 Yards. Die waren ja völlig aus dem Spiel genommen. Und dann Drew Sample hat den einzigen Touchdown gefangen für die Bengals. Das fand ich überraschend, dass diese Stars dann wirklich von den Vikings rausgenommen worden sind und Jake Browning dann wirklich verzweifelt ist. Also am Ende hat er 2 Interceptions geworfen, nur 1 Touchdown, 19 von 27, klingt so noch einigermaßen okay, also, aber er hat einfach auch nicht viel geworfen. Ja. Also das ist also für die Situation, sie liegen ja klar hinten, sie haben zur Halbzeit 34-3 hinten gelegen, da müsste der ja eigentlich aus allen Kanonen schießen und den Ball schnell das Feld runterbringen. Das ist ja überhaupt gar nicht passiert, gefühlt.
Hat er probiert, aber wenn du 5 Fumble hast,
ja.
5, und davon 3 verlierst, und da war einer auch von Chase, und die Body Language und so, das gefällt mir alles nicht. Ich bin ja sehr sensitiv gegenüber, wie die Jungs sich darstellen. Aber du kannst, sowas kann passieren. Nicht 5 dürfen nicht passieren. Das ist ja mehr, als manche in der ganzen Saison haben. Aber du hast natürlich schon
Body Language. Bei mir waren es auch nur 3, aber es ist...
Naja, das waren hier 5 Fumble, haben sie gemacht, und 3 davon verloren. Also, das ist, ja. Fumble ist Fumble. Ob du nun den für mich ist das immer noch ein Negativ-Play,
ja.
Wenn du den verlierst. Ich gebe dir recht, dass sie nur 3 verloren haben, aber 5-mal den Ball fallen lassen. Und ich erinnere mich, dass das wirklich so dieses, für mich, ich saß davor und habe gedacht, was, schon wieder? Ja, dann Perrine, der Running Back plötzlich.
Perrine, der muss dann
plötzlich auch nochmal einen raushauen. Dann Chase danach und du denkst, ja, das war dann auch so ein Quickscreen auf Chase, der dann loslief. Und das war natürlich dann aber auch die Isaiah Rogers Show, der ja als alleiniger Kerl, das ist der Defensive Back, ein Corner von den Vikings, der hat ja alleine 4 davon geforst.
Isaiah Rogers vor dem Spiel? 2020 in die NFL gekommen, ein völlig anderes Team, hat sich überhaupt nicht hervorgebracht und gestern dann eine absurde Leistung gebracht. Hat eine Interception, ein Pick 6 zurückgebracht, hat einen Fumble zurück in die Endzone gebracht. Also das sind ja alleine schon 14 Punkte dann am Ende. Für die gesagt, ja. Hat noch ein Fumble ausgelöst. Also am Ende ist das doch eigentlich, also habt ihr so eine Defensivleistung von so einem No-Name seit langem? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so krass jemand mich überrascht hat.
Ja, auch wie er nach dem Ball gegangen ist und da die Punching the Peanut. Und der hat ja wirklich die Bälle wirklich wie, also der, sie trainieren es wohl und er ist wohl einer der Besseren im Kader, der das macht. Und das war so sein Game. Da hat er wirklich Glück gehabt und hat die aber auch wirklich 4-mal den Ball da sozusagen rausgehauen oder geforciert. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Da musst du ja als Offensmann wahnsinnig, also wenn der in der Nähe ist, da werden auch Leute aufmerksam sein und auch alle Fälle den Mann auf der Liste haben, dass dieses im Schatten sein und unter ferner Liefen, die Zeit sind vorbei nach so einem Spiel.
Ich wollte gerade mal gucken, was der verdient. Hat einen 2-Jahres-Vertrag bei den Vikings unterschrieben und verdient dann für seine Position dann doch nicht ganz so viel. Also am Ende 11 Millionen für 2 Jahre, also 5,5 pro Saison.
Okay.
Das ist schon ganz okay. Das ist aber
ist okay.
Dann, für, wenn er weiter aussehen, solche Leistungen bringt, dann wird das, glaube ich, ganz schnell deutlich mehr.
Kann er die Kinder kaum ernähren. Aber gut.
Hey. Fill the tank of the chat. Ja, war gut.
Sehr schön.
Aber tolles Spiel. Tolles Spiel.
Ja, war ein tolles Spiel, ja.
Kannst du es gerne weitermachen. Ich gehe mal so ein bisschen durch und ihr springt rein, wenn euch noch irgendwas auffällt. Die Colts gewinnen 41-20 gegen die Titans. Ist ja nach 3 Wochen schon fast irgendwie erwartbar. Also die Colts sind wirklich eins der Top-Teams, stehen 3-0. Also manifestiert sich da langsam wirklich ein Top-Team oder ist das ein bisschen noch ein Scheinriese für dich, Martin?
Nee, die Colts sind seit vielen Jahren ein Top-Team. Und es sieht so aus, als würde
dem würde ich widersprechen. Also letztes Jahr war das kein Top-Team.
Naja, ich sage mal so, alle NFL-Teams sind Top-Teams eigentlich. Aber jetzt für die Liga, ja. Aber doch, wir hatten ja schon drüber gesprochen, über die Colts und ihre Leistung. Der Quarterback hat jetzt vielleicht seine Mannschaft gefunden, hat sein Environment gefunden. Und 41 Punkte spricht für die Offense, ne? Spricht ganz klar dafür, dass man da jetzt voranmarschiert. Und ja, ich würde sie mal auf die Liste setzen.
Ja, auch, und man muss auch dazu sagen, nochmal, die Offensive Line der Colts ist sehr, sehr, sehr gut. 0 Sacks in diesem Spiel erlaubt. Cam Ward von Titans, er musste 4-mal den Boden knutschen. Also von daher ist das alles, ist schon auch wieder die Defense super gewesen von den Colts. Die ist sowieso gut. Vielleicht ist der X-Faktor die Ownerin, die da mit ihrem Headphone an der Seitenlinie steht und Calls macht. Vielleicht ist der Football doch nicht so schwer, wie wir alle denken.
Ich hätte gedacht, Jonathan Taylor, der Running Back, der aussieht wie 2001 wieder. Also der war 2001 Rushing Leader der Liga. Ja. Und jetzt 2025 sieht er eigentlich genauso wieder aus und macht ein echt starkes...
Offense Line ist wirklich, die ist sehr homogen, die spielen super. Und er hat wieder 100 Yard Rushing gehabt. Das machst du nicht, wenn du keine gute Offensive Line hast. Und Daniel Jones, ich meine, wenn du da sitzt und 0 Sacks kassierst, dann kannst du da noch den Ball schön verteilen für 228 Yards, ein Touchdown, ein Average von fast 9 oder über 9 Yards pro Catch. Der macht es gut, 113,4 Rating, der ist gut, der macht es gut. Der hat seine Zuhause gefunden, aber man muss dazu sagen auch, dass das Drumherum natürlich um eines stärker ist, als was er bei den Giants jemals hatte. Also guter taktischer Move, den er da gemacht hat. Und ich glaube, die Defense ist eben auch wirklich stark. Also die wirkt, aber nicht erst seit gestern, das muss man dazu sagen, die wirken wirklich gut. Das muss man wirklich anerkennen und machen auch Plays. Und das war nicht sehr angenehm für Cam Ward da in diesem Spiel als Junger, als Rookie. Der mir aber super gefällt als Typ, echter Kämpfer, aber manchmal so ein bisschen auf verlorenem Posten.
Ich möchte ein Spiel weitergehen. Und zwar gewinnen die Steelers in Foxborough bei den Patriots mit 21-14. 2 Touchdowns geworfen von Aaron Rodgers. Auf der anderen Seite die Patriots wirkt lange chancenlos und dann waren sie plötzlich im Spiel drinne. Stand 14-14. Man dachte, vielleicht gewinnen das doch die Patriots. Und dann am Ende dann doch die Steelers. Was nehmt ihr da mit? Ich meine, Martin, die Patriots waren dein Team vor der Saison. Jetzt stehen sie 1-2. Das Ding hätten die gewinnen müssen, wenn sie wirklich weit nach vorne kommen wollen, oder?
Also bin ich bei dir, hätten sie gewinnen müssen. Jetzt kommt das Aber, ne? dieses Diskussions-Aber. Sie spielen mit. Also sie spielen mit den Teams mit. Sie haben jetzt bis jetzt noch nicht gezeigt, dass sie raus sind. Sie haben Charakter, sie kämpfen bis zum Schluss. Es reicht noch nicht. Und ich hatte es ja gesagt, ich glaube, die müssen jetzt das Gewinnen wieder lernen. Die müssen lernen zu gewinnen, dass sie es können. Und ich bin nach wie vor ein großer Fan von Coach Vrabel. Und ich glaube, dass der es drehen kann. Also, dass die irgendwann, die werden jetzt nicht in den Super Bowl kommen, aber es geht ja darum, dieses Team nach diesen vielen Jahren, diesen einigen Jahren Erfolglosigkeit jetzt mal wieder aufzubauen, dem Team Leben einzuhauchen, den Erfolgserlebnisse zu geben und zu merken, hey, wir sind da. Ne? Du wirst jetzt als junger Spieler andauernd an der Dynastie von vor 10 Jahren gemessen. Was ja auch unfair ist, aber ne, das wird immer, ja, die Patriots sind Dynastie und wenn du bei den Patriots bist, musst du dies und jenes und nee, du musst spielen und gewinnen.
Du siehst diesen riesigen Tom Brady-Statue vor dem Dings, den du jedes Mal vorbei musst, wenn du ins Stadion möchtest.
Du, da musst du schon überlegen, unterschreibe ich da überhaupt? Will ich da überhaupt sein? Will ich da immer vorbeilaufen und denke, oh Mann, ey, jetzt hört sich irgend so ein Fan kommt wieder, ja, damals, wir haben und die hast du ja, die Ewiggestrigen. Ja. Und dafür, finde ich, sind sie gut. Da muss der Knoten jetzt einfach platzen. Sie sind immer nah dran. Sie haben jetzt noch kein Spiel gehabt, wo man sagt, oh, das wird jetzt richtig scheiße. Ja, sie brauchen einfach diesen Knoten, der platzt. Und ich glaube, dann sind sie wieder da und können da auch wirklich gut mitspielen.
Schuan, auch das Spiel war eine Fumble-Mania. 4 Fumbles, alle verloren. Plus eine Interception von Brandon Eccles, der den Ball von Drake May gefangen hat. War das der Grund der Niederlage, diese 5 Turnover?
Ja, absolut. damit kannst du keine Spiele gewinnen. Nicht nur in der NFL nicht. Auch in der GFL, ELF, wo auch immer du bist, kannst du so nicht spielen. Und wenn du dir das anschaust, Stevenson war eine Katastrophe, zweimal hintereinander. Dann packen sie Gibson rein als Backup im ersten Play und der lässt ihn auch fallen. Also das war schon grotesk. Und ich glaube, die Offense der Patriots hat die Defense wahnsinnig im Stich gelassen in dem Spiel. Aber die Defense hat Gas gegeben. Und deswegen war das der Grund, warum das Spiel überhaupt so eng war. Und dass du ja gesagt hast, dass du so gefühlt das Gefühl hattest, dass die noch eine Chance haben. Die Chance war einfach die Defense der Patriots. Die, ja, Vrabel, Handschrift, der macht das eben gut. Ja, aber ich finde eben einfach, dass du auch dieselbe Art, dass du diesen Ball, also das ist die größte Problem, was du haben kannst, ist eben die Turnovers. Wenn du im Turnover hinten bist, verlierst du grundsätzlich. Wenn du Turnover-Ratio ist die wichtigste Statistik für mich. Ja, gewinnst du mehr oder hast du mehr erobert als abgegeben, ist am Ende des Tages, schau dir die Super Bowl-Gewinner an, dann siehst du, dass die immer im Plus sind, wenn es um Turnover geht, weil das einfach eine Stat ist, die dir zeigt, wie gut du als Team generell bist. Ja, in der Defense beim Forcieren von Turnovern und Erobern und in der Offense, wie passt du gut auf deinen Ball? Und dieser Faktor ist ganz, ganz wichtig, müsst ihr euch merken. Turnover-Ratio, also das Turnover-Verhältnis ist ganz wichtig und schau dir das, das ist eine Sache, die ich mir als, nach Third Downs, ist eine Sache, die ich mir als erstes anschaue, wenn ich mir Stats anschaue. Einfach mal, wenn man um Analyse eines Teams geht und wo die stehen in ihrem Spiel.
Daniel, danach stellst du Trainer ein. Ich stelle Trainer danach ein, also Running Back Trainer, und schau mir, wie viele Fumbles hat er zugelassen in der Vergangenheit.
Wo kriegt man in Deutschland Statistiken über die Turnover, die einen Running Back Trainer hergelegt? Gibt's da Statistiken?
Also es gibt ja, der GFL gibt's auch Statistiken, ne? Die haben diese NCAA Statistik mal übernommen, haben sie jetzt verfeinert oder verbessert, da gibt's schon Statistiken, kannst du nachschauen. Wenn du in der Regionalliga bist, musst du natürlich irgendwie reden, ne? Da musst du dann gucken und schauen und Video gucken, aber in der GFL gibt es da schon Statistiken, wo du nachschauen kannst. Und ja, also ich mache das tatsächlich, wenn ich jetzt da irgendwie jemanden Running Back Coach suche oder so, dann schaust du dir das an, weil Ball Security ist da eben eine der Sachen, die wichtig sind. Ne?
Du unterschätzt den Buschfunk nicht.
Ja.
Die Trainer untereinander reden, und wenn dann ein super Spieler ist, ein Running Back oder ein Coach oder wie auch immer, dann ja, ist mir schon passiert, dass sehr oft an mich herangetragen wird, ja, aber der fummelt.
Mhm.
Und dann kriegst du damit
der Coach fummelt, ich meine, der Spieler fummelt, ist mir völlig klar, aber dass der Coach sozusagen
verantwortlich dafür.
Der Coach fummelt, Daniel. Der Coach
fummelt. Das finde ich eine schöne Formulierung. Was macht denn Mike Vrabel nach so einem Spiel mit seinem, also Josh McDaniels ist der OC, geht er hin und sagt, geht gar nicht? Oder wie arbeitet man so? Ramondre Stevenson, also jemand weiß, dass Running Backs nach so einem Spiel oder seit zwei Spielen danach dann teilweise einfach verloren sind. Stevenson hat, es ist nicht neu, der hat letzte Saison auch ein Fumble-Problem gehabt. Stirbt da eine NFL-Karriere?
Oh ja, ganz schnell. Ganz schnell. What have you done for me lately? Ist ja ein Spruch, den wird ja in der NFL viel angewendet. Der muss aufpassen, der Junge. Wenn du diesen Ruf weg hast, dass du Fumbleitis hast, dann bist du raus und durch.
Sensationell.
Niemand wird dich mit der Kneifzange anfassen. Dafür gibt es eben auch zu viele junge Running Backs aus dem College, die das besser machen. Ja, und das war eben auch da tut er mir auch leid. Weil das ist ein Bruiser, das ist ja ein Big Boy, der kann das ja, der ist ja auch ein guter Spieler, aber das kann natürlich eine Karriere kosten. Logisch, gerade in der NFL.
Aber da musst du halt am Ball hängen. Ne? Du weißt doch, die wissen es doch. Die wissen dann, dann schützt deinen Ball einfach. Ball Security. Pass einfach auf, das Ding.
Es klingt so einfach. Aber ich wollte gerade mal gucken. Letztes Jahr 6 Fumbles gehabt, dieses Jahr schon 2. Letztes Jahr nur 6 verloren, diesmal 2 von 2. Das ist, also, davor ging das sogar. Aber letzte Saison mit 6, das ist einfach zu viel. Lass uns gerne weitergehen zu einem weiteren Spiel, einem weiteren Drama am Ende. Die New York Jets verlieren 27-29 gegen die Buccaneers. Die Buccaneers haben all drei Spielen in den letzten 60 Sekunden das Spiel gedreht, in Anführungszeichen. Und die Jets haben eigentlich am Ende das Ding fast schon gewonnen gehabt, haben klar hinten gelegen. Also zur Halbzeit stand es 6-20 und danach im dritten Viertel dann nur 3 Punkte für Buccaneers. Also da war es eigentlich schon durch mit 23-6 und dann kamen plötzlich die Jets zurück mit Tyrod Taylor. Also Justin Fields ist ja raus. Der sah ganz okay aus, nicht sensationell gut, aber das war schon ein Spiel, wo ich dachte, krass, der hat auch wieder ein geblocktes Field Goal und dann ein Touchdown von den Jets und dann ist es am Ende doch nochmal mit einem Field Goal gut gegangen für die Buccaneers. Was nimmt man damit? Sind die Buccaneers wirklich so gut, wenn man dreimal ganz knapp nur gewinnt? Klingt so ein bisschen wie die Chiefs letztes Jahr. Und auf der anderen Seite, habt ihr Hoffnung für die Jets?
Also ich habe keine Hoffnung für die Jets.
aber sowieso nicht.
Ich glaube, das ist dieses Jahr durch. Die Buccaneers würde ich nicht von der Rechnung nehmen. Die spielen sich da rein und irgendwann bist du auf einer Welle und irgendwann lernst du auch im vierten Quarter zu gewinnen. Das sind alles so Mechanismen, die da laufen und das macht dich ja charakterlich ganz stark als Mannschaft, wenn du weißt, hey, ich kann immer wieder nochmal Gaspedal, ich kann nochmal Kickdown drauflegen. Ich würde die auf keinen Fall abschreiben und 3-0 ist jetzt auch nicht die schlechteste Bilanz. Ne?
Mir hat ein Spieler besonders gefallen, Schuhan, Emeka Ekbuka bei den Buccaneers. Ein Rookie, Wide Receiver, der jetzt im dritten Spiel in meinem Fantasy-Team richtig durch die Decke geht. Hast du dir mal angeguckt? Ich meine, der hat eben Mike Evans und dann irgendwann ja auch Godwin bei sich da drinne und der lässt die da stehen wie Anfänger, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, Ohio State kommt der, glaube ich. Ich bin mir ganz sicher, aber ich glaube, der kommt von Ohio State. Der ist natürlich Wide Receiver U. Das ist ja nicht der Erste, der aus dieser Schule rauskommt und gut ist. Nee, der ist mir aufgefallen, dass er auch super harmoniert mit Mayfield und dass das gut funktioniert. Aber man muss dazu sagen, dass die Jets natürlich mit Edel Backup Tyrod Taylor ins Spiel gegangen sind, der ein guter Quarterback ist und gilt als ein super Backup. Aber dass sie immer noch mit ihrem Backup Quarterback ins Spiel gegangen sind, darfst du nicht vergessen. Dafür waren sie lange im Spiel. Man hat am Ende gedacht, dass sie da, besonders nach dem geblockten Field Goal, der es returned wurde, hat man natürlich das Gefühl gehabt, das Spiel ist jetzt entschieden. Und dann kommt Baker Mayfield zurück und rettet nochmal sozusagen den Abend und den Haussegen. Aber am Ende des Tages war das ein harter, ich hatte das Gefühl, das war ein hartes Spiel. Defense-Reihen waren stark. Na gut, von Todd Bowles, die Defense-Reihen sind immer gut bei den Buccaneers. Und das hat man gesehen. 4 Sacks für Taylor bei den Jets. Also protecten konnten sie den nicht wirklich. Der ist aber sehr mobil. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Er ist nun ein sehr guter Athlet. Der hat natürlich auch sich sehr oft aus der Bedrohung selber rausgenommen. Und am Ende des Tages hat Baker Mayfield eben auch mit den Beinen viel gemacht. Das sind 44 Yard Rushing. Das ist natürlich meistens bei ihm nicht designed. Das ist bei ihm, das Haus bricht über mir ein, let's go. Hat er ganz gut gemacht. Ja, ich denke, die Offenbarung war Ekbuka, der da super abgeliefert hat und der wird ihnen noch viel Freude machen mit Evans und Irving und Shepard. Und du hast natürlich ein paar Leute, so erfahrene, alte Hasen da mit drin. Da tut so ein junger Kerl ganz gut, der eben da auch unbekümmert rangeht und mal so locker 85 Yards fängt. Ja, das ist natürlich super für Mayfield und ja, für den ganzen Verein.
Ich musste sehr lachen, als ich Aaron Glenn gesehen habe. Ich habe gesagt, dem returnten Kick und dem Touchdown ist der, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, das war irgendwie ein Tanz an der Seitenlinie, der sehr, sehr wild aussah. Merkt man da, wie viel Druck auf dem steht? Also 0-3 gestartet als erstes Mal Headcoach und dann gehofft, so ein Spiel noch zu gewinnen und irgendwie so einen Turn der Geschichte zu haben. Martin, ist das, sieht man in solchen Momenten, was da wirklich an der Seitenlinie an keine Ahnung, Gewicht auf den Coaches hängt?
Ja, du siehst Emotionen, die da einfach rauskommen und die vielleicht auch mal raus müssen, weil du natürlich unter Druck stehst. Wenn du einen Trainer hast wie einen Belichick, da kannst du machen, was du willst, der steht da und macht keinen Zucker, ne? Und regt sich null und das ist, glaube ich, ganz individuell. Der eine verarbeitet es so, der andere verarbeitet es so. Es gibt Momente, wo du einfach mal aus dir rausgehst und es gibt Momente, wo du das relativ souverän überarbeitest. Völlig unterschiedlich, würde ich sagen. Das würde ich jetzt nicht. Das ist einfach eine individuelle Sache und ich finde schön, dass ein Trainer so seine Emotionen auch zeigen darf, ne? Und zeigen kann.
Ja, ich denke, er zieht da auch das Beste aus dem Spiel raus.
Ja.
Weil ich glaube schon, dass der Tenor danach von seiner Seite war, von Aaron Glenn, dass das eben, nee, Jungs, wir haben hier ein super Spiel hingeliefert und das haben sie auch. Das war ja wirklich gegen eine gute Tampa Bay Mannschaft, haben sie wirklich mitgespielt, hatten eine Chance, das Ding zu gewinnen. hat einen Backup-Quarterback da drauf. Man muss natürlich sehen, ich denke schon, dass sehr viel Druck ist bei Aaron Glenn, weil er natürlich auch verantwortlich dafür ist, dass ein Aaron Rodgers nicht mehr bei den Jets ist. Er hätte ja auch Rodgers haben können und nicht mit Tyrod Taylor da jetzt auf dem Feld stehen müssen. Das sind so Sachen, die natürlich ihn einholen können. Ob das nun jetzt ein Faktor ist oder nicht, aber die Steelers haben gewonnen an dem Wochenende. Am Ende, so funktioniert die NFL. Er war sicherlich, hatte er die Zügel in der Hand. Ich glaube, die haben ihm den Schlüssel zum Ferrari gegeben. Und er hat entschieden, dass er, ist ja überliefert, dass er Rodgers reingeholt hat, gesagt hat, du bist nicht mein Mann. Ja, und wenn du dir das rausnimmst als Head Coach, als auch junger Head Coach, der noch nicht so viel Erfahrung hat als Head Coach, dann musst du abliefern. Und du hättest, weil das nicht die safe Variante ist. Die safe wäre gewesen, Aaron Rodgers. Das Augenmerk ist auf Aaron Rodgers. Du bist so ein bisschen aus der Schusslinie. Ja, er hat jetzt natürlich einen anderen Weg gewählt und dafür musst du gerade stehen, gerade in der NFL.
Ja, musst du dein Ego mal zurückschrauben, ne? Und musst sagen, hey, lass den Aaron Rodgers das machen und ich lerne und partizipiere von seiner Erfahrung. Der spielt ja länger, als er coacht. Und das ja, wär vielleicht die clevere Variante gewesen, aber er ist das Risiko gegangen, kann auch funktionieren. Ne? Wenn du dann sagst, nee, lass mal mit dem jungen Wilden, ich habe die im Griff, kann auch funktionieren. Gerade ja, eben sieht es nicht so aus.
Vielleicht ist es auch am Ende eine langfristige Strategie, die man sagt, hey, es ist gar nicht so schlecht, jetzt mal eine Saison nicht ganz vorne mit zu sein, um dann vielleicht im nächsten Jahr weiterzumachen. Ich glaube, der hat einfach ein bisschen mehr Atem verdient und wird ihn auch bekommen als nur eine Saison. Aaron Rodgers wäre eben die schnelle Lösung, die Hoffnung, jetzt nochmal was zu holen. Wenn man sagt, hey, es soll langfristig eben da sein, ist so eine Niederlage vielleicht manchmal sogar, auch wenn sie wehtut, auch wenn sie sozusagen kulturell nicht gut ist, dann vielleicht da sogar einkalkuliert. Lass uns gerne weitermachen. Washington, Las Vegas, glaube ich nicht überraschend, 41-24. Was überraschend dann doch ist, dass bei Washington ja eben nicht Jaden Daniels, sondern Marcus Mariota gespielt hat. Schon, du hast vor der Sendung schon gesagt, der gute Markus, der hat dich sehr überrascht. Hättest du nicht gedacht, dass das noch drin ist in so einem Backup?
Ja, besonders nach seiner Historie mit den Falcons, wo er da das Team gequittet hat, da war ich sowieso kein großer Fan mehr von ihm, obwohl ich den eigentlich sehr mag als Typen. Aber das ist auch ein kleiner Offenbarungszeit für die Las Vegas Raiders, was mir ein bisschen wehtut, weil ich die mag. Offense-Line ist, da wissen wir, dass es Riesendiskussionen gerade gibt. Nepotism, Carol Zone ist der Offense-Line-Coach und es gibt zwei im Staff, die sehr viel mehr Erfahrung mit Offensive-Line haben und die nicht die Offensive-Line coachen. Also da gibt es ganz komische Dinge, die da passieren. Ein Tackle wird gemoved, ein anderer Center oder wird auf Tackle gesetzt. Beide sind jetzt auf einer Position, die sie nicht ihre angestammte Position ist. Da gibt es so viele Diskussionen gerade und sehr viel Kritik an Pete Carroll, was mir wehtut, weil der ist ein Mann, den ich sehr mag. Aber da scheint er wirklich ganz schlecht beraten zu sein, weil die Offensive Line ist ein Riesenfehler, Riesenproblem. Mariota hat toll gespielt, fand ich für seine Verhältnisse mit den Commanders, hat eine gute Gruppe um sich rum, aber hat natürlich auch, mir hat gefallen, wie er eben auch mit dem Ball selber gelaufen ist. Leider hat er gefumbled in die Endzone. Das war eine Sache, die mich ein bisschen, hat mir leid getan, weil ein toller Lauf war von ihm. Und dann fummelt er den Ball, aber er war trotzdem sehr effektiv. Und ich fand, der war mit 21 Completions für 207 Yards und einen Touchdown und nur einen Sack erlaubt. Die Offensive Line, da geht auch ein Mariota, der talentiert ist. Der war ja nie ein schlechter Quarterback. Der ist einfach nur jemand, der andere Probleme vielleicht noch hat als nur Football in seinem Leben. Und das war im Grund, warum er bei den Falcons nicht funktioniert hat. Und ich hoffe, dass er jetzt eine gute Zeit hat. Er ist sicherlich nicht die Antwort für die Commanders. Die haben ganz andere Ansprüche in Washington. Aber am Ende des Tages ist ein Sieg. Und die Raiders haben eben echten viel zu tun.
Ich glaube, es ist ja erstmal eine riesige Entspannung, ein gutes Gefühl, dass wenn du deinen Quarterback mal ausfällt, du so einen Backup hast, der ein Spiel gegen ein mittelmäßiges Team dann am Ende gewinnen kann. Für mich vielleicht nochmal die Frage Ashton Jeanty, der Wunder-Running-Back, der mit 17 Carries, 63 Yards, 3,7 Average jetzt wirklich gar keine Chance hatte, Martin. Das liegt an der O-Line, oder?
Naja, die sicherlich mit einem Grund dazu, aber ich würde sagen, die Defense hatte die O-Line auch gut im Griff. Also da war schon auch viel Druck da, wenig Gaps, da war wenig zu shiften. Und ja, wir haben das jetzt gerade schon gesprochen, die O-Line ist ein Problem, ist ein großes Problem und der Coach Carroll hat er auch echt, glaube ich, Sorgen. Ich kann mir vorstellen, für ihn ist es schwierig, solange Seahawks jetzt einen neuen Job, er will alles richtig machen, will keine Fehlentscheidungen treffen. Da bist du schon auch ein bisschen gehemmt bei dem, was du tust. Und ja, O-Line ist da ganz, ganz großes Thema. Aber auf der Gegenseite hat mir bei den Commanders, hat aber auch was mit der O-Line zu tun, dieser McNichols gut gefallen, der Running Back. Der hat schön sehr diszipliniert seine Lanes gelaufen, seinen Path gelaufen. Hat mir wirklich gut gefallen. Ball Security, hat die beiden Hände dann hin, wie es in den Kontakt ging, beide Hände an den Ball, hat er nicht irgendwie rumgefuchtelt. Der hat mir jetzt auf der anderen Seite wirklich gut gefallen. Das ist nicht ganz so hoch.
Ist das nicht absurd, dass die sozusagen, dass die irgendwie, die hatten ja vor der Saison 4 Running Backs, die da sind. Jerry McNichols ist noch da, Chris Rodriguez ist noch da und Jacquiri Crosby-Merritt, auf den ganz, ganz viele gesetzt haben, ist noch da und alle kriegen, also McNichols hat ja nur 4 Carries gekriegt, aber 80 Yards fast gemacht damit und einen Touchdown. Also sehr, sehr beeindruckend, wie der sozusagen dann auch, sobald er Freiraum hat, sobald er Feld hat, dann auch wirklich anders rein kann. Ich möchte aber schon deine Abwehrliebe nochmal holen, weil da war gestern ein Name, den kennen wir schon lange in der NFL, Bobby Wagner, der vielleicht der Defensivspieler der Commanders gestern war. 11 Tackles, davon 6 Solo, 2 Sacks, 2 Tackles for Loss, 3 Quarterback-Hits. Was macht ein Bobby Wagner? Und mein Gefühl ist, der ist schon 35. Ich müsste mal gucken, wie alt er wirklich ist. Er ist 35, ja, Glück gehabt. Gefühl war richtig. 2012 in der zweiten Runde gedraftet, lange Legion of Boom bei den Seahawks mit angeführt. Was ist das für ein Typ und wieso kann der in dem Alter immer noch so, so wichtig sein für ein Team?
Weil er das Spiel einfach sehr, sehr gut versteht und weil er höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit investiert ins Videostudium des Gegners. Du kannst sehr wohl da noch so die Edge kriegen. Du kannst dadurch dich ein bisschen hervorheben, indem du viel Zeit investierst. Da ist ja nicht der Einzige, da gibt es andere Beispiele in der Vergangenheit, die das gemacht haben. Ray Lewis, Kütschli von Carolina, das waren alles Students of the Game und haben damit ihr Spiel verlängert und haben ja auch sehr lange Football gespielt in der Defense. Aber Bobby Wagner ist, wie du sagst, ist kein Unbekannter, ein Top-Spieler, hält sich höchstwahrscheinlich in great shape mit 35. Ist er da auch schon wirklich am Ende seiner Fahnenstange, seiner Karriere und er ist so aktiv und so produktiv, das ist schon beeindruckend. Aber das kann er nicht nur mit seinen körperlichen Voraussetzungen machen, das muss er eben auch mit seinen mentalen Sachen machen, wie Videostudium, vorhersehen, was der Gegner macht. Und da scheint er wirklich einen guten Job zu machen, weil der ist wirklich, man hat das Gefühl, dass der immer einen Schritt voraus ist.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Ich gehe mal weiter. Ich glaube, wir haben bei den Commanders haben dann am Ende auch eine riesige Überraschung. Carolina Panthers, wie viele wirklich als eines der schwächsten Teams gesehen haben, 30-0 gegen die Atlanta Falcons. Ich will es ganz kurz machen. Könnt ihr mir in 3,5 Sätzen erklären, wieso können die Panthers ein Team wie die Falcons so unfassbar dominieren?
Gutes Coaching. Great Gameplan.
Ist schwer zu sagen.
Auf der anderen Seite ist ja die Frage, was bei den Falcons los, die mit Bijan Robinson, die mit Panics ja eigentlich auch, die einfach ein unfassbares Team da eigentlich offensiv stehen haben und dann bei 0 Punkten landen. Also ich finde das obskur.
Ab und zu erwischst du einen auf dem falschen Fuß. Und Daniel, wenn du mal so eine Gameplanning da drüben mitkriegst, wie akribisch, wie im Detail das besprochen wird. Also wenn du anfängst Montag oder Sonntagabend schon Videoscouting und dann würden alle Plays aufgeschrieben und dann wird überlegt, was können wir machen. Und manchmal vertut man sich, weil es bleibt dann, es ist keine KI, es sind Menschen. Und manchmal vertust du dich in deinem Gameplan, kommst immer zurück, kriegst dann noch einen mentalen Hit irgendwie. Also das Momentum kippt da, du kriegst die Spieler nicht zusammen. Und das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, ich schiebe A nach B, sondern das sind alles Menschen, das sind Emotionen. Das macht dieses Spiel ja so wahnsinnig schön und interessant, dass das alles zusammenspielt. Und es gibt Tage, da klappt es nicht. Das Wichtigste für dich ist, dann die Leute wieder abzuholen und wieder hinzukriegen, dass du die wieder aufrichtest und dann sagst, hey Jungs, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ne? Wir haben ein verdammt gutes Spiel gemacht, so wie der Schuhan vorhin sagte, Glenn würde den Chats jetzt sagen, hey Jungs, war ein gutes Spiel, wir waren dran, jetzt sind wir dran, jetzt einfach dabei bleiben, nicht nachlassen im Training, kommt, wir schlagen noch eine Schippe auf und nächste Woche klappt's und dann ist alles gut. Ne?
Wenn ich jetzt den Falcons-Fans sage, die spielen danach gegen die Commanders, dann gegen die Bills und dann gegen die 49ers, dann kann das ein ganz schön bitterer Saisonstart werden, oder?
Ja, so mal so ein bisschen der Gold abblättert von Michael Penix Jr. Ich glaube, das war so ein bisschen so ein Spiel, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, weil der hatte auch ein paar sehr viel Rinky-Dinky-Balls, also Average 4, unter 5 Yards Average. Und
was
dann
sind Rinky-Dinky-Balls?
Also Checkdowns und nichts, was...
Also fast
was
hinter die Line of Scrimmage und eher...
Nichts, was zwingend Vertical ist. Du musst ja auch irgendwie ein Vertical-Passing-Game aufbauen. Du musst ja auch ein bisschen auch forcieren was, und um die Defense honest zu halten, sonst sitzen die drüber. Dann hat er eben sich auch ein Interception oder zwei sogar geleistet in dem Spiel. Und da war so ein bisschen, da wirkte er dann doch wieder wie normal. Da war er dann nicht der, naja, wir machen ja immer Superhelden aus denen.
Ja, klar.
Und da war er plötzlich, da wirkte er nach den ersten echten Mishaps in diesem Spiel, wirkte der Michael Penix irgendwie down to earth gebracht worden von den Carolina Panthers. Und von daher haben die das verdient. Also die haben jetzt natürlich auch einen Ruf weg, die Panthers, seit letztem Jahr, wo man natürlich dann auch sehr, sehr vorsichtig ist. Aber Bryce Young hat einen Sack einstecken müssen. Ja, anscheinend haben sie einen guten Job gemacht gegen eine nicht schlechte Defense von Atlanta. Aber am Ende des Tages ist Michael Penix Jr. derjenige, der das eben forcieren muss. Kicking Game bin ich mir nicht so sicher. War ja auch Unruhe mit ihrem Abgang von ihrem Kicker.
Cool.
Ja, der dann einfach ging.
Haben jetzt Romo gehöhlt und er hat direkt im ersten Quarter zwei Dinger verhauen, nachdem er letzte Woche 5 von 5 genau getroffen hat.
Genau, das ist so, spielt natürlich auch voll in die Arme einer Panther-Mannschaft, die dann natürlich Blut riecht und kommt und dann sich das natürlich schnappt, das Spiel. Das sind ja alles Profis und die wissen auch, was sie machen da. Die haben eben nur, eben brauchen ein bisschen länger. Und das war natürlich ein Wohlfühlsieg. 30-0 ist in der NFL auch. Ah, das tut weh. Also da wird's in Atlanta, da gibt's richtig Ärger. Weil das ist so ein Goose Egg, sagen wir dazu. So eine Nullernummer ist natürlich, boah, das willst du nicht haben. Und gerade im Profifootball nehmen die das persönlich.
Goose Egg, also das Gänse-Ei.
Mhm.
Sehr schön. Genau, vielleicht einmal weitergehen. Jacksonville gewinnt 17-10 gegen die Houston Texans. Ich glaube, da sind wir also alle irgendwie einig darüber, dass die gerade die Lions, gerade die O-Line CJ Stroud sehr, sehr wehtut, dass die einfach nicht ordentlich aufgebaut worden ist. Glaube ich, klare Fehler im Kader-Building in der Offseason. Dann Denver verliert, und ich meine, über Denver haben wir alle gesagt, eine der besten Defenses der Liga, und jetzt haben sie 23-20 gegen die Chargers verloren. Die Chargers machen weiter, stehen auch 3-0. Sehr überraschend, Justin Herbert mit 300 Yards. Das ist schon sehr beeindruckend. Und Seattle, vielleicht die beste Defense aktuell, gewinnt 44-13 gegen New Orleans. New Orleans macht da weiter, wo wir sie alle erwartet haben. Spencer Rattler sah jetzt wirklich, also die ersten zwei Spiele sah er so okay aus. Ich fand, jetzt sah er wirklich nicht gut aus, oder?
Nee.
Das ist Spencer Rattler.
Ja.
Er ist eben da.
Ist eben Preseason, da. Preseason dachte ich noch, wow, der hat was gelernt, der hat's drauf, aber nee.
Ja, die NFL ist eben brutal, das ist was anderes. Ich meine, ihm hängt ja auch so ein Negativruf hinterher seit seiner TV-Netflix-Show, wo er eben ein verwöhnter Highschool-Spieler war. Da war er ein Kind, das darf man auch nicht vergessen. Und so hat man immer so latent so kein gutes Haar an dem Jungen gelassen. Der ist ultra talentiert, verstehe mich nicht, weil er ist auch noch ein junger Spieler. Der ist sehr talentiert, der ist nur leider in einer echt beschissenen Mannschaft. Und das wäre jemand, der sicherlich woanders... Der kann ja spielen. Ja, das jetzt, der war ja auch, ich glaube, bei Oklahoma, da hat er auch gut gespielt. Das ist jetzt kein Waste of Pick oder so. Aber der ist eben einfach in eine Situation, ich glaube, der ist ganz, einerseits ist eine gute Situation, weil er startet, weil er eine Chance hat. Das würde er in keinem anderen Team bekommen. Aber er ist in eine Situation in New Orleans gekommen, wo er eben startet. Jetzt ist natürlich das Problem, dass du, nachdem du dann announced wurdest, musst du auch abliefern. Ja. Das ist ein bisschen schwierig jetzt im Moment, weil sie alle sich einreihen in diese Average, in diese Durchschnittlichkeit, die jetzt gerade vorherrscht bei den Saints. Aber ja, das ist Spencer Rattler.
Genau. Und
dann auch noch wie Jones nach seinem Team, ne?
Ja.
Meinst du Mac Jones?
Also die Colts, ne?
Ach so, Daniel Jones.
Daniel Jones.
Ich komme nicht gleich dazu, dass wir erstmal einmal ganz kurz, Dallas verliert 31-14 gegen Chicago, vielleicht das Breakout-Game von Caleb Williams. Überspringen wir heute schon. Über die Super. Cowboys reden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal. Aber erstmal Chicago wirklich zurückgekommen. Caleb Williams, 298 Yards. Das sah wirklich gut aus. Luther Burden mit 101 Yards. Also das war wirklich auch für den vielleicht das Breakout-Game. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich fand sehr, sehr schön Ben Johnson danach in der Kabine, wie der sozusagen sein Team hochgejubelt hat. Das war wirklich also sehr, sehr positiv, sehr mitnehmend, sehr engagiert. Also mal gucken, wie das weitergeht in den nächsten Wochen. Und dann ganz überraschend so knapp gewinnt 49ers mit Mac Jones, auch der über 280 Yards geworfen und viel auf Ricky Pearson, 16-15 gegen die Cardinals. Und am Donnerstag auf Freitagnacht schon haben die Miami Dolphins 21-31 gegen die Bills verloren. Auch das, glaube ich, keine große Überraschung. Eher viel knapper, als das eigentlich sozusagen aussah. Lass uns gerne nochmal über das Spiel, das Sunday Night Game in der Nacht zum Montag sprechen. Die Chiefs gewinnen am Ende 22-9 gegen die Giants, haben sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, sahen in der ersten Halbzeit aus wie ein Absteiger, würde man im Fußball sagen. haben wirklich überhaupt nichts an den Mann gekriegt, kein Passing-Game etabliert bekommen, haben am Ende da wirklich nicht viel hingekriegt. Die zweite Halbzeit hingegen sah wieder ganz gut aus. Auch da frage ich schon dich, wie können so unterschiedliche Gesichter von Halbzeit zu Halbzeit sichtbar sein und was ist da passiert?
Vielleicht waren die Adjustments super. Muss man auch Andy Reid da vielleicht ein bisschen Bonus geben. Mir war klar, dass das ein harter Weg, ein harter Gang wird für die Chiefs auch und für beide. Weil die Giants waren mir ja schon in der Abwehr letzte Woche gut gefallen. Die haben da also eine gute Abwehrreihe vor sich und können damit gut arbeiten. Ich fand auch...
Also nur um sie mal zu nennen, da sind eben Thibodeau, Brian Burns, Sexy Dexy Lawrence, der da rumläuft. Das sind schon drei Granaten, die da in der D-Line versuchen, Druck zu machen, oder?
Ja, natürlich. Und dann hast du natürlich auch, ich glaube, die spielen auch sehr, sehr intensiv. Also die sind tough, die sind hart. Das ist witzig, das kann man manchmal sehen. Bei manchen hast du so Leute, die zurückziehen, Business-Entscheidungen fällen. Gerade early in the season machen die nicht so wirklich, geben die nicht Gas. Bei den Giants habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die soft sind oder so, sondern die spielen wirklich hart. Und das hast du eben in der ersten Halbzeit gesehen, nur muss dann eben Jones und seine ganze, nicht Jones, muss dann die Russell Wilson, muss dann eben auch abliefern. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, dass der leider nicht anknüpfen konnte an der Woche vorher, weil da war ja Russell Wilson, hat ja Feuerwerk abgeschossen. Jetzt 18 von 32 für 180 Yards, 2 INTs und 2 Sacks kassiert. Da wurde er wieder zurechtgestutzt von einer Defense, die vielleicht sich jetzt so ein bisschen zu Herzen genommen hat, doch wieder ihrem Ruf gerecht zu werden. Und auch Spags wird sicherlich gesagt haben, wir haben jetzt sehr viel Gülle auf uns bekommen die ersten zwei Wochen, jetzt müssen wir mal abliefern. Und die haben ja dann auch ganz gut gespielt. Also das war dann auch für mich am Ende dann auch verdient. Patrick Mahomes hat da sein Ding gemacht.
Nur ganz kurz zur Defense. Ich glaube, das, was entscheidend war, ist, dass sie eben dann Malik Nabers bei 2 Receptions und 13 Yards gelassen haben. Also der ist ja eigentlich eine Deep Threat, der soll eigentlich tief angeworfen werden und der wurde ja vollkommen von Jalen Watson plus dann vielleicht im Safety aus dem Spiel genommen, sodass da sozusagen am Ende wenig passiert ist, oder?
Ja, Watson war all over dem Rookie und hat dem schon gezeigt, wo es lang geht. Der hat ja auch in der Endzone einen super Play gemacht gegen Nabers, wo er all over dem Typen war. Aber das muss man ihn schon lassen, da waren auch gut gespielt. Du hast gesehen, dass die spielen können und die hatten eben auch, man muss aber auch dazu sagen, dass manche Teams nicht nur in der NFL, sondern überall grundsätzlich, du hast immer Teams, die liegen dir und du hast Teams, die dir nicht liegen. Das hast du als Trainer. Also ich habe auch Teams, die habe ich nie gemocht. Da hat meine Defense hat da nicht so richtig gepasst. Du hast immer so ein bisschen basteln müssen, verstecken müssen, weil es irgendwie nicht passte. Und dann hast du Teams, die dir gar keine Probleme bereiten, wo einfach was immer die machen, passt. Und da gibt es kein Rezept für, ich kann gar nicht greifen, was es ist. Aber du hast immer so Teams, die du magst. Und das ist sicherlich für Martin genauso im Angriff. Und das ist so eine Sache, die Giants scheinen ihnen zu liegen.
Soll ich dir mal historische Daten sagen? Das ist das achte Mal, dass die Chiefs in New York gegen die Giants gespielt haben. Jetzt ratet mal, wie viele dieser Spiele davor sie bisher gewonnen hatten.
Vor den acht?
Ja, vor dem achten. Also die sieben Spiele davor in New York für die Chiefs.
Alle?
Alle.
Nicht eins. 0-7 standen die Chiefs in New York gegen die Giants. Die haben jetzt 1-7, haben das erste Spiel in der NFL-Geschichte. Also die haben 78, 84, 88, 92, 98, 2005, 2017 alles verloren. Und jetzt haben sie zum ersten Mal gewonnen.
Na gut, 2005 und 2017 ist das ist auch schon eine Weile her.
Ja, die spielen ja nicht so oft. Also am Ende ist das
ja kein... Ja, die spielen nicht so oft. Aber da, das ist natürlich, dass wir da. Aber da geht es jetzt um Heim und bei den Giants und so. Aber im Endeffekt glaube ich, dass das Team ihnen schon liegt. Und dass sie. Dass
naja,
die,
auswärts, also in Kansas City steht es 4-4. Aber.
Ja, wie viele Super Bowls haben die Chiefs? Aber am Ende des Tages ist das Giants-Spiel basiert. Also Russell Wilson müssen sich was einfallen lassen. Der ist leider, wenn er so ein Up and Down ist, wird es ihnen einfach nicht helfen. Die G-Men haben eben ihre Defense. Da bin ich immer noch total Fan von. Ich mag die Front, ich mag die Art, wie sie spielen. Das ist nicht, da gibt es nichts zu meckern. Aber es geht mir einfach, dass sie im Angriff einfach jetzt ran müssen. Und Russell Wilson ist nach meiner Meinung eben zu up and down. Man spielt halb so gut in letzter Woche und spielt nur die Mitte. Und dann bist du ja schon okay.
Definitiv. Cam Scatterbow, den Running Back, finde ich irgendwie absurd. 6 Receptions auf 61 Yards, hat aber auch 10 Carries, 60 Yards, also einfach gleich viel geschaffen. Martin, was ist das für ein Typ? Der scheint ja also völlig wild zu sein. In Pressekonferenzen rennt er laut rumschreiend hinten rum. Ich glaube, das alles ist alles so ein verrückter Kerl, oder?
Ja, der Trainer hat es ja gesagt, der ist so. Der ist halt einfach so. Tut ja auch in der Mannschaft gut, wenn du mal so einen Charakter in einem Team hast. Ne? Da brauchst du schon mal einen. Du brauchst schon ein paar so Charaktere, die einfach da so, ja, die einfach da auch mal wild sind. Das hilft einer Mannschaft. Und ich fand es toll, wie der Coach es sagte. Ne? Er sagte, ja, der ist so. Ne? Das macht er immer so. Also die Reaktion war ganz cool. Und da ist es auch wieder so, Daniel, das hat wahnsinnig viel mit Emotionen zu tun. Und gerade auf seiner Position ist ja ganz viel Instinkt. Da ist nicht alles immer, hey, wenn das, dann das, sondern wenn du den Ball hast, such die Lücke und dann geht's los. Dann mach deinen Read und dann pop, ab durch das Aquädukt. Ne? Und dann sind es so Typen einfach ab und zu. Und ich finde sowas absolut okay. Du darfst nur keine 11 davon haben. Ne? Dann wird's komisch in der Mannschaft. Ne?
Also ein geiler Typ. Ich mag den ja schon seit seinen College-Zeiten. Und schau mal, der hat 60 Yards Rushing gehabt, 61 Yards Catching, also als
der
Receiver.
Kann man das, ne?
Der Typ geht dahin, wo es weh tut. Der ist auch ein harter Hund. Und ich glaube, der kommt da gut an im Big Apple. Das ist jemand, der da sicherlich gut reinpasst. Also ich mag den sehr. Ich mag sowas auch in der Mannschaft haben. Klar wird es anstrengend, aber ich glaube, der ist nicht böse in seiner Art. Ich glaube, der ist eher positiv. Chaotisch, da kannst du auch dir ein paar von leisten im Kader, wenn du musst sie nur eben lenken, dass es nicht albern wird. Aber der ist super. Ja,
also und macht einen tollen
Fanliebling, wa? Fanliebling.
Ja. Brauchst du auch, ne? Brauchst du auch.
Sehr, sehr schön. Ich würde gerne einmal mit euch drüber reden. Was ist euer König der Woche? Präsentiert von König Pilsener. Was ist für euch sozusagen der Top-Spieler des letzten Wochenendes gewesen?
Für mich Isaiah Rogers von Vikings, Defensive Back, Spiel seines Lebens gemacht. Für mich ist das, weil es ja so selten passiert, was der da abgeliefert hat. 4 Turnovers geforced, Fumble Return zu Touchdown, Interception Return zu Touchdown. Wenn du als Defensive Back für 14 Punkte verantwortlich bist und eben einfach auch eine Turnover-Machine bist und die generierst links und rechts, das hat er verdient. Und außerdem ist er ein Abwehrmann. Wie selten ist das mal ein Abwehrmann? Also ich finde... Für mich der Spieler der Woche, Isaiah Rogers, Defensive Backs, Minnesota Vikings.
Kann ich den auch nehmen oder muss ich einen anderen nehmen?
Nee, du musst einen anderen nehmen. Du kannst nicht jede Woche die gleiche Frage nehmen.
Ja, nee, dann muss ich aber, dann bleibe ich dem treu, dass es für mich der Jalen Hurts ist, dass er dieses Team das so dazu gebracht hat, in der zweiten Halbzeit zu gewinnen. Das fand ich also schon beeindruckend. Ne? In der Ruhe, in der er das macht. Ne? Der strahlt so eine Ruhe aus, als würde ihn da überhaupt nichts ansprechen können. Und da muss ich sagen, das hat er schon echt sagenhaft gemacht für mich.
Ich nehme einen Underdog, weil ich die Leistung so krass finde, weil wir über den noch gar nicht geredet haben. Ich nehme Las Vegas Raiders, einen Wide Receiver, und zwar Trey Tucker. Hat 3 Touchdowns gefangen bei 8 Receptions, 145 Yards. Also hat er am Ende keine Chance gehabt gegen die Commanders. Aber ich finde die individuelle Leistung, dann am Ende bei 9 Targets 8 zu fangen, richtig abzuliefern und 3 Touchdowns zu bekommen von Geno Smith, den würde ich einmal nominieren.
gerechtfertigt, kann man machen.
Soll nicht unerwähnt bleiben. Lass uns einmal gerne nochmal über die nächste Woche sprechen. Ich glaube, das spannendste Spiel würden die Chiefs gegen die Ravens sein im Arrowhead Stadium. Es ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, wie weit sind die Ravens vor den Chiefs? Ist das schon ein Klassenkampf oder wie sieht das ganz genau aus? Wie seht ihr das, Schuan? Wen würdest du da aktuell als Favoriten sehen?
Also die Ravens hast du gesagt, gegen die Chiefs?
Korrekt.
Ja, ich glaube da immer noch, dass die Ravens noch einen guten Schritt voraus sind. Also die Ravens sind ein Team, was ich jetzt nicht sage, die sind jetzt nicht ein Ascending-Team, aber die sind Plateau. Aber ich bin immer noch nicht ganz überzeugt von den Chiefs und ich bin immer noch sehr kritisch, wie sie Spiele handeln und sie leben schon wieder auf Kredit. Also ich glaube, die Ravens sind für mich im Moment in der Verfassung noch eine Nummer zu groß für die Chiefs.
Genau, also aber ganz offen, wir nehmen auf, bevor die Ravens zu Hause gegen die Lions am Dienstag, also Nacht auf Dienstag spielen. Das heißt, das Spiel kennen wir nicht. Martin, ist das schwer, auf dem Niveau wie die Ravens Topspiel nach Topspiel zu spielen? Weil es ist ja schon krass, erst gegen die Lions, dann am Sonntag oder am Montagnacht, das ist glaube ich sogar gegen die Chiefs. Das ist schon ganz schön viel gefordert, oder?
Ja, ist schon eine Nummer. Die Fußballer haben englische Wochen und im Football passiert das halt mal. Also wenn du da oben mitspielen willst und die Ravens wollen das ja, dann musst du es auch abliefern. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein Problem. Ich sehe da für die jetzt kein großes Problem. Eher für die Coaches der Vorbereitung. Ne? Da fehlt Zeit. Ne? Da musst du schon richtig Gas geben. Da wird wenig Schlaf angesagt sein, um das dann hinzukriegen und das dann auch an die Spieler zu kriegen. Das ist ja das Problem, dass du die in der kurzen Zeit es an die Spieler kriegst. Was willst du da? Was ändern wir? Was machen wir? Und die NFL ist eben, und das sieht man an den Ergebnissen, wir haben das ja vorhin so mal besprochen, die NFL ist eben nicht so, dass du sagst, na, ich spiele mal lieber das, was ich schon immer kann. Das wissen die anderen. Du musst da schon dir irgendwas einfallen lassen. Wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich fand stark, wie viele Trickspielzüge die Bears gegen Dallas ausgepackt haben. Einfach mal Flea Flicker und Reverse gespielt und das, weißt du, das musst du ja an die Spieler kriegen. Und ich glaube, das ist das Problem dabei. Aber die Athleten an sich werden das hinkriegen. Also da, und ich bin auch da beim Schuhan, die Ravens sind für die Chiefs noch eine Nummer zu viel, zu groß. Also die Chiefs finden sich jetzt. Für die Chiefs kann es auch ein Neckbreaker werden, weil dann ist es 1-3. Die haben jetzt die Katastrophe verhindert. Also 0-3 wäre ja für alle eine Katastrophe gewesen in Kansas City. Jetzt haben sie verhindert und jetzt spielen sie gegen die Ravens. Ne?
Die ihre eigenen Probleme auch haben, muss man dazu sagen.
Ja, ja.
Aber am Ende des Tages sind die einfach auch noch ein haben so viel Firepower. Aber mein Spiel zum Beispiel, mein Topspiel für mich wäre jetzt die beiden 3-0-Teams Buccaneers gegen die Eagles. Wäre für mich ein Team, eine Paarung, die mich sehr reizt. Und ich finde sehr interessant die Colts gegen die Rams. Das ist auch ein Spiel, wo die Rams viel wieder gut machen müssen. Die Colts so ein bisschen so die High-Roller. Ja, Stuff funktioniert und mal sehen, was da passiert. Das sind zwei Spiele, die mich sehr interessieren. Also erstmal, weil da ein 3-0-Record mit zwei Teams ist das schon interessant und dann haben alle was zu beweisen. Alle was zu beweisen. Alle waren nicht überzeugend. Bucks nicht, Eagles nicht. Nur die Colts wirklich sind das einzige Team, was überzeugt von diesem Vierer-Gang.
Ja, ich finde, es fängt jetzt an, ne, dass man eine Tendenz sucht. Ne? Jetzt geht's los. Ne? Also jetzt, wenn du ein Contender, Super Bowl-Contender sein willst, dann musst du eben dabei bleiben. Und das finde ich jetzt schon stark. Woche 4, 5, 6, da zeigt sich jetzt dann schon mal eine echte Tendenz.
Definitiv. Also ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, Scheinriese oder Contender. Und ich glaube, das wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen bei den meisten Teams dann auch, die vielleicht ein einfaches Anfangsprogramm haben, dann geklärt. Also das ist die Buccaneers gegen die Eagles, da sieht man sehr, sehr schnell, auf welchem Niveau sie wirklich spielen. Ja. Und auf der anderen Seite bei den Colts gegen die Rams, das wird auch eine Nummer. So einen Gegner hatten sie noch nicht. Ich glaube, das wird sehr interessant zu sehen, wie sie dann das handeln können oder wie das dann ausgeht. Die können ja sogar verlieren, aber bis zum Ende drinbleiben, nicht ganz krass abgeben, das ist schon super relevant. Und die Ravens, also auch das ist ja so ein Team, wo man sagen muss, hey, wo landen die jetzt wirklich nach dieser bitteren Niederlage gegen die Bills? Und dann im klaren Sieg muss man jetzt mal gucken, wo geht's da wirklich hin. Wir müssen einmal noch mal über die Schlechtesten der Liga reden. Wir wollen ja ein weiteres oder jeder von uns ein Team in den Playoff-Eliminator schicken. Raus sind schon die Dolphins und die Browns. Martin, fang du doch mal an. Wen würdest du gerne nominieren?
Jetzt nehme ich die Titans. Ich denke, die Titans sind jetzt raus.
Schwan.
Ich glaube, die Saints. Die Saints sind raus. Das fängt beim Headcoach an und das hat nicht damit zu tun, dass er mal bei Cowboys war. Aber das ist für mich ist das nicht rund, was da läuft. Und wir haben über den Quarterback gesprochen und ich glaube, dass die Saints leider für mich ist der Zug abgefahren.
Dann nehme ich noch ein Team und zwar die Jets. Ich glaube, die Jets sind auch durch. Das wird nichts mehr. Also das auf beiden Seiten des Balles ist es mir nicht gut genug. Ich finde, Giants oder Jets waren so meine beiden Teams, beide aus New York. Und ich sage, aber ich finde die Jets noch schlechter, ehrlicherweise. Also, weil die haben keine Unit, die wirklich funktioniert. Bei den Giants bin ich bei dir, Schuhen. Da ist zumindest eine Defensive und wenn man da ein bisschen was hinkriegt, dann kann man schon noch erfolgreich sein. Aber bei den Jets, da sehe ich es nicht. Obwohl das so knapp war am Wochenende. Vielen Dank euch beiden. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich glaube, wir sind durch, oder? Es hat Spaß gebracht. Vielen, vielen Dank euch. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Wenn ihr irgendwie Feedback uns geben wollt, schreibt das gerne direkt auf Spotify in die Kommentare. Das lesen wir alle immer. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die auch gerne da und wir nehmen die mit für die nächste Folge. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche.
Arrivederci.
Ciao. Tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.